Guten Tag und herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe unseres Brainsnacks der Stiftung Münch. Es ist Dezember 2022 und dieses Datum ist ein bisschen wichtig, selbst wenn man diesen Podcast auch noch in einem Monat und drei Monaten oder in einem ganzen Jahr mit Gewinn hören können soll, weil wir uns in einer Zwischenzeit befinden in der Gesundheitspolitik in Deutschland. Der Minister hat seine Pläne für die Krankenhausreform am Nikolaustag vorgestellt. Sie sind aber noch nicht im Gesetzgebungsverfahren so richtig angekommen. Jetzt können alle diskutieren darüber und sich ihre Meinung bilden. Und das ist der ideale Zeitpunkt für unser Gespräch mit Boris Augurski, dem Gesundheitsökonom vom RWI in Essen, außerdem Vorstandsvorsitzender der Stiftung Münch und passenderweise Mitglied der Expertenkommission, die den Gesundheitsminister beraten hat auf dem Weg zu seinen Vorschlägen für eine Reform des Krankenhauswesens in Deutschland. Herzlich willkommen, Herr Augurski.
Ja, vielen Dank, Herr Balster.
Und am Nikolaustag hat Karl Lauterbach eine Revolution im Krankenhaussystem angekündigt. Wie revolutionär wird es denn wirklich, Herr Augurski?
Also ich glaube, man kann schon ein bisschen den Begriff verwenden. Es geht um eine Revolution, vielleicht auch eine kleine Revolution. Es geht um ein Umdenken. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Denn wir hatten und haben ja immer noch im Krankenhausbereich ein Vergütungssystem, wo sich die Erlöse eines Krankenhauses im Wesentlichen aus der Menge der behandelten Fälle zusammensetzt. Also viele Patienten, die behandelt werden, heißt viel Erlöse für das Krankenhaus, wenige Behandlungen heißt wenig Erlöse. Und das ist so angelegt, dass dann eben auch ein Krankenhaus versucht, möglichst viele Fälle zu behandeln. Das ist klar, denn das Krankenhaus muss ja auch wirtschaftlich überleben. Und mit dem Reformvorschlag soll jetzt dieser Anreiz, eine hohe Fallmenge zu erreichen, reduziert werden. Das ist tatsächlich seit Einführung der DRGs dann ein Novum. Und das soll sozusagen neu ausbalanciert werden, der einerseits der Mengen- oder auch Leistungsanreiz, der Vor- und Nachteile hat, versus eben eine Finanzierung von Vorhalteleistungen, die auch benötigt werden, zum Beispiel, wenn Notfälle sind, besondere Ereignisse, da muss man einfach vorbereitet sein, egal, ob dann sonst auch viel oder weniger Patienten kommen.
Das ist ja interessant, weil wir gerade jetzt im Winter 2022 viel darüber reden, dass die Krankenhäuser eigentlich mehr bringen können müssten, als sie zurzeit in der Lage sind. Und jetzt sagen Sie, Sie wollen die Menge eigentlich reduzieren. Die Bevölkerungsmehrheit glaubt, die Krankenhäuser müssten mehr machen können in Zukunft.
Also wir hatten vor der Pandemie, also im Jahr 2019, insgesamt über 18 Millionen Krankenhausfälle. Das waren jetzt nicht alles Infektionen oder Notfälle, sondern wir haben da ein sehr gemischtes Bild. Da gibt es sogenannte elektive Eingriffe, planbare, und es gibt Eingriffe, die eher Notfall sind, und es gibt auch so Graubereiche dazwischen. Und wir müssen natürlich in Fällen wie jetzt, wo wir viele Notfälle haben, gerade weil wir diese Infektion bei Kindern haben, handlungsfähig sein. Das heißt dann aber auch, dass andere Behandlungen, die jetzt nicht so dringend sind, verschoben werden können. Also ich glaube schon, dass die Krankenhäuser insgesamt kapazitätsmäßig viel zu bieten haben. Man muss aber eben auch flexibel umschichten können. Hängt aber auch stark daran, was das Personal leisten kann. Denn ich kann ja nicht von einer Fachkraft verlangen, dass sie heute dieses und jenes, was völlig anderes, was gar nicht in ihrem Fachgebiet ist, tut.
Sind in der anfänglichen Diskussion, würde ich sagen, zwei Stichworte hängen geblieben, die neu sind an der künftigen Krankenhausfinanzierung. Das eine sind die Vorhaltepauschalen, Sie haben es ja auch schon erwähnt, und das andere ist die Eingruppierung der Kliniken, die nicht mehr alle gleich behandelt werden sollen in Zukunft, sondern sollen, wollen wir es nennen, stratifiziert werden oder klassifiziert werden. Und ich glaube, die beiden Punkte müssen wir jetzt noch ein bisschen genauer erklären, weil das nicht sicher nicht jeder richtig verstanden hat, was da auf uns zukommt. Vielleicht fangen wir mit der Aufteilung der Krankenhäuser an. Wie soll das in Zukunft sich darstellen?
Ja, wir haben vorgesehen, dass die Krankenhäuser sogenannten Levels, Versorgungslevels zugeordnet werden. Da gibt es den typischen, wie wir es kennen, großen Maximalversorger. Auch Universitäten gehören dazu. Das wäre so dieser Level 3, also der höchste Level der Versorgung. Die können zumindest im Prinzip alle Leistungen, die ein Krankenhaus erbringen kann, auch anbieten. Und dann haben wir auf der unteren Ebene die Grundversorger, die eine Basisversorgung im chirurgischen und im internistischen Bereich anbieten. Das ist dann das Level 1. Und da gibt es dazwischen so eine eben Zwischenwelt, Level 2, alle, die eben nicht 3 oder 1 sind. Wir haben noch die Fachkrankenhäuser, die sind historisch entstanden, zum Beispiel orthopädische Fachkliniken oder auch andere spezielle Fachkliniken, die jetzt keine breite Grundversorgung, aber auch keine breite Maximalversorgung anbieten, sondern sich ein Segment herausgeschnitten haben. Die soll es auch weiterhin geben. Die sind dann eher so auf Level 2, 3 angeordnet, aber nur für ihr spezifisches Segment. Und jedes Level, das wir da definieren, hat gewisse Voraussetzungen, dass man als Krankenhaus auf diesem Level tätig sein kann. Also so muss zum Beispiel eine Klinik in der Mitte des Level 2 gewisse Voraussetzungen haben, was kann ich im internistischen Bereich alles an Leistungsgruppen anbieten, was kann ich im chirurgischen Bereich, ich muss zum Beispiel eine Stroke-Unit für Schlaganfälle vorhalten, ich muss intensivmedizinische Leistungen vorhalten, erst Intensivbetten, notfallmedizinisch muss ich alle Voraussetzungen haben und viele andere auch Geräteausstattungen sind da vorgegeben. Wenn ich die als Krankenhaus habe, dann bin ich Level 2. Und so sind auch Voraussetzungen für Level 1 und 3 definiert, die dann entsprechend weniger oder mehr Voraussetzungen sind.
Und wie unterscheidet sich dann in Zukunft die Bezahlung dieser Häuser? Denn bisher haben wir ja im Kopf, gleiche Leistung wird gleich bezahlt.
Das bleibt erhalten. Also wenn jetzt zum Beispiel im Bereich der Grundversorgung ein einfacher internistischer Fall auftritt, den ich in diesem Level 1 Krankenhaus durchführe und ein Maximalversorger, der das natürlich auch kann und können muss, ebenso erbringt, dann bekommen die auch die gleiche Vergütung. Das ändert sich nicht. Es ist eher so, dass ein Level 1 Krankenhaus keine Leistungen hochkomplexer Art erbringen darf. Das ist dann dem Maximalversorger vorbehalten, der dafür auch die medizinische Kompetenz hat, der die Ausstattung dafür hat, die Gerätschaften. Und insofern ist es nicht so, dass die Vergütung sich differenziert in Zukunft. Das bleibt, egal welches Krankenhaus eine Leistung erbringt, sondern es wird differenziert, welches Krankenhaus eigentlich noch welche Leistungen erbringen kann und soll.
Und wer genau nimmt nun diese Eingruppierung vor, nach Ihren Vorstellungen? Werden dort Inspizienten durch die Krankenhäuser reisen und sich anschauen, was es dort gibt? Ich stelle mir es bei über 1000 Krankenhäusern als Mammutaufgabe vor, hier überall nachzuschauen, was vorhanden ist und was nicht.
Ja, also viel, was vorhanden ist, weiß man. Also ob jetzt ein Krankenhaus intensivmedizinische Betten betreiben kann, das wird auch heute schon erhoben. Oder ob ich eine Stroke-Unit habe oder auch einen Linksherzkatheter-Messplatz. Diese Informationen liegen vor. Und ich stelle mir das auch so vor, dass man da zunächst einmal eine Art Strukturprüfung macht und schaut, was hat das Krankenhaus zu bieten. Das gleicht man ab mit den Anforderungen, die das Level eben verlangt. Und man wird dann, wenn man die Anforderungen erfüllt, dann bekommt man das okay. Krankenhaus ist meinetwegen Level 2 und das bleibt dann auch für durchaus einige Jahre Level 2. Nur wenn jetzt größere Ereignisse sind, dass meinetwegen ein Chefarzt in Ruhestand geht, dass größere Umschichtungen vorgenommen werden oder auch irgendwie ein Tausch mit Leistungen eines anderen Krankenhauses stattfindet, dann muss man eben nochmal neu justieren. Aber aus meiner Sicht sollte man da jetzt nicht jährlich oder gar täglich die ganzen Voraussetzungen überprüfen, sondern einmal überprüfen und dann gilt es auch für eine längere Zeit.
Braucht es dafür eine neue Behörde, ein Amt, eine Agentur mindestens oder nur eine Abteilung im Gesundheitsministerium?
Nein, das reicht nicht im Ministerium. Es braucht aber auch keine neue Agentur. Wir haben den medizinischen Dienst. Die führen auch heute schon Strukturprüfungen durch. Es gibt auch heute schon solche Prüfungen. Und die könnten das dann übernehmen. Aber wie gesagt, die sollen jetzt nicht da täglich einen ausmarschieren und sagen, jetzt ist mal gerade heute irgendwas erfüllt oder nicht, sondern das soll es, stellen Sie sich vor, wie der TÜV beim Auto, ja, wo Sie alle 2 Jahre einen TÜV machen, bei Neuwagen sogar alle 3 Jahre. Und das ist so ein Rhythmus, denke ich, den kann man auch fürs Krankenhaus machen, dann kommt so ein TÜV. Das heißt dann aber medizinischer Dienst und schaut mal nach 3 Jahren, ist denn noch alles so, dass es läuft?
Jetzt haben Sie auf was Bezug genommen, was es schon gibt, den medizinischen Dienst. Ich will das noch ein bisschen weiter treiben, denn es gibt ja auch jetzt schon so etwas wie einen Sicherstellungszuschlag, der dafür sorgen soll, dass Krankenhäuser, die für die Versorgung wichtig sind, auch wenn sie klein sind und sich vielleicht nicht nach dem gegenwärtigen Prinzip finanzieren könnten, weiterhin bestehen können. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es Mindestmengen und natürlich Leitlinien, die auch schon vorgeben, dass nicht alle Behandlungen überall durchgeführt werden können, weil nicht jedes Krankenhaus dazu medizinisch in der Lage ist. Inwiefern ist denn dann die Reform überhaupt was Neues im Vergleich zu diesen beiden Instrumenten, die es schon länger gibt?
Also nehmen wir mal die Mindestmengen. Künftig, nach zumindest der Idee in dem Vorschlag, soll es so sein, wenn ich als Krankenhaus den Auftrag habe, eine gewisse Leistungsgruppe erbringen zu dürfen, dann habe ich den. Dann gibt es dafür auch keine Mindestmengenvorgaben mehr. Weil ich habe ja die Strukturen erfüllt, um eine Leistungsgruppe zu erbringen. Da muss ich vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wir haben ja über die Levels jetzt gesprochen. Parallel dazu soll es dann über 100 Leistungsgruppen geben, die das gesamte Leistungsgeschehen eines Krankenhauses etwas ordnet. Also zum Beispiel Geburtshilfe ist dann eine Leistungsgruppe, im kardiologischen Bereich ist eine Leistungsgruppe, gewisse internistische Behandlungen bilden eine Leistungsgruppe. Und wenn ich dann die Voraussetzungen für diese Leistungsgruppe erfülle, dann kann ich auch die Leistung erbringen. Da gibt es dann keine Mindestmengenregelung mehr. Die wird ja quasi dann auch überprüft, vorab schon. Und insofern fallen auch ein paar Dinge weg. Und Sie haben dann noch erwähnt das Thema Sicherstellungszuschlag. Der wird ja gewährt, wenn ich ein Krankenhaus bin, meist, also eigentlich immer in sehr ländlich geprägten Regionen, wo wenig oder auch gar keine Alternative in der Umgebung ist, ein alternatives Krankenhaus erreichbar für die Bevölkerung, dann bekommt ein Krankenhaus einen Sicherstellungszuschlag, damit es eben auch wirtschaftlich überleben kann. Denn typischerweise haben solche Krankenhäuser ja auch eine geringere Bevölkerung, die sie zu versorgen haben und damit weniger Fälle. Und da kommen wir wieder auf das Thema, dass ein Krankenhaus eine hohe Fallzahl erreichen muss, um wirtschaftlich überleben zu können. Und wenn man jetzt die Finanzierung umstellt, dass die Leistungsmenge nur noch einen Teil der Erlöse des Krankenhauses ausmachen und auf der anderen Seite auch eine Vorhaltefinanzierung eingeführt wird, dann hat ja so ein Krankenhaus, das da im ländlichen versorgungsnotwendig ist, das fällt dann zum Beispiel in den Level 1, Grundversorgung, auch Vorhaltebudgets für gewisse Leistungsgruppen, die dort angeboten werden. Und die Vorhaltebudgets müssen da so gestaltet sein, dass sie auch eine Mindesthöhe haben, eine Mindesthöhe, mit der man dann seine Vorhalteleistungen bezahlen kann. Und das würde dann auch den Sicherstellungszuschlag ablösen. Ja, ich habe ja schon eine Basisfinanzierung, wie eine Feuerwehr, die eben auch grundsätzlich, ob sie jetzt einen Einsatz fährt oder nicht, eine Finanzierung bekommt und damit existieren kann.
Jetzt sind wir beim zweiten Stichpunkt, der neu klingt, angekommen, den Vorhaltepauschalen. Völlig logischerweise, dass Krankenhäuser künftig Geld dafür bekommen sollen, dass es sie gibt und dass sie etwas Bestimmtes tun könnten, wenn es nötig ist, und nicht mehr nur dafür, dass sie tatsächlich etwas leisten. So richtig verstanden ungefähr. Und da stellt sich natürlich genauso die Frage. Sie sagen gerade, die müssen so hoch sein, dass es auskömmlich ist. Wer legt das wiederum fest? Wie bemisst sich das?
Ja, also zunächst mal muss man sich das so vorstellen. Wir haben das gesamte DRG-Erlösvolumen der Krankenhäuser. Sagen wir mal, das sind heute vielleicht so 65, 70 Milliarden Euro in Deutschland. Da früher war das etwas mehr. Man hat inzwischen die Pflegekosten ausgegliedert. Aber nehmen wir mal 70 Milliarden Euro als Basis. Und davon wird jetzt ein Teil, etwa 25%, herausgenommen. Das heißt, diese Fallpauschalen werden entsprechend reduziert, ihre Preise sinken. Also Sie kriegen dann, wenn Sie den Blinddarm operieren oder eben herausnehmen oder wenn Sie eine Geburt haben, weniger für diesen Fall. Und jetzt haben wir mehrere Milliarden Euro, die dann über Vorhaltepauschalen auf die Krankenhäuser wieder verteilt werden. Also die Krankenhäuser sollen nicht weniger Geld bekommen, das soll nur umverteilt werden. Aber die Frage ist eben wie. Und jetzt hat ein Krankenhaus je nach Level, meinetwegen Level 1, bekommt dann zugeordnet gewisse Leistungsgruppen, die es anbieten darf, zum Beispiel eine Basisbehandlung in der inneren Medizin, auch eine Basisbehandlung in der Allgemeinchirurgie oder in der Frauenheilkunde. Und jetzt verteilt man die Vorhaltebudgets, die pro Leistungsgruppe festgelegt werden, also nehmen wir mal die Basisbehandlung Frauenheilkunde. Und im ersten Schritt, also im ersten Jahr, in der die Reform dann in Kraft tritt, würde man diese Vorhaltebudgets so verteilen, dass die Krankenhäuser budgetneutral herauskommen. Man nimmt dann die Marktanteile, die ein Krankenhaus heute hat. Also nehmen Sie erstmal eine Stadt, meinetwegen gibt es da 3 Krankenhäuser, die bieten dann die Leistungsgruppe Basisbehandlung Frauenheilkunde an. Und dann schaut man, wie viele Fälle hatten die in der Vergangenheit. Daraus können Sie den Marktanteil errechnen. Und gemäß dieses Marktanteils verteilt man das Vorhaltebudget auf diese Krankenhäuser. Das ist, um einen Start in diese neue Welt zu haben, die eben dann zunächst mal budgetneutral ist, dass die Krankenhäuser sich da Schritt für Schritt erstmal einfinden können. Das wird dann im Laufe der Zeit verändert, da können wir noch drüber sprechen. Aber Ihre Ausgangsfrage ist ja, wie verteile ich die Vorhaltebudgets? Das mache ich nach der aktuellen Ist-Situation. Im ländlichen, und dort sind wir bei den Sicherstellungshäusern, wo ich eben gar nicht so viele Fälle haben kann, weil ich auch geringe Bevölkerungszahlen habe, da muss ich dann diese Vorhaltebudgets so weit aufstocken, dass die auskömmlich sind. Und das ist dann der implizite Sicherstellungszuschlag.
Wir haben uns Gesundheitsökonomen, nicht alle, aber doch die Mehrheit, lange beigebracht, welche Vorteile zum Beispiel Mindestmengen haben, weil sie dazu führen, dass die Effizienz steigt und auch die medizinische Qualität. Weil wer Erfahrung hat mit einer bestimmten Operation, der macht sie im Durchschnitt besser als jemand, der sie nur 1-2 Mal im Jahr macht. Davon kehren wir uns jetzt ab und noch von ein paar anderen Dingen, die in den vergangenen Jahrzehnten hochgehalten wurden, auch von Ihrem Fach. Wie schwer fiel es Ihnen selber, diese Wende zu vollziehen jetzt mit diesen Reformvorschlägen, von Dingen, die aus der Gesundheitsökonomie lange als positiv bewertet wurden?
Ja, ich glaube, da muss man aufpassen, dass kein Missverständnis entsteht. Es gilt nach wie vor, und die Analysen haben wir ja auch gemacht, in einigen Bereichen, nicht in allen, haben sie so einen Zusammenhang, höhere Menge, höhere Fallzahlen heißt höhere Qualität. Genau das soll aber auch erreicht werden mit der Reform. Denn Hintergrund ist ja, dass die Krankenhäuser, wenn sie jetzt eine Leistungsgruppe erhalten, Also nehmen wir mal an, da gibt es Haut- und Geschlechtskrankheiten, allgemeine Haut- und Geschlechtskrankheiten, das ist dann auf Level 2, hat eine gewisse Komplexität und das kriegt dann nicht jedes Krankenhaus, das vielleicht heute solche Fälle durchgeführt hat, sondern da muss das Bundesland und da ist dann auch die Krankenhausplanung gefragt, entscheiden, welche Krankenhäuser erhalten welche Leistungsgruppen. Oder nehmen Sie auch die Geburtshilfe, das ist ein klassisches Beispiel. Wenn Sie in einem Landkreis meinetwegen 3 Geburtshilfen haben, aber eigentlich würden sich jetzt wirtschaftlich nur 2 tragen und man braucht auch aufgrund der Erreichbarkeit nur 2, dann sollten auch nur 2 Leistungsgruppen Geburtshilfe vergeben werden. Und damit bündeln Sie natürlich die Fälle. Die Fallzahlen kommen dann in den übrigen Geburtshilfen zu höheren Fallzahlen. Und das ist schon auch immer noch drin. Und es sind ja auch manche Leistungsgruppen so definiert, dass man eine gewisse Mindestfallzahl erreichen muss. Also die Mindestmenge ist implizit schon noch drin. Und idealerweise passiert auch Folgendes, dass Krankenhäuser von sich aus sagen, trägerübergreifend auch, ich tausche Leistungsgruppen. Wir hatten ein wunderschönes Projekt in Bremen dieses Jahr, wo wir auch versucht haben, trägerübergreifend genau das zu tun. Wo wir sagen, in der Stadt ist es ja kein Problem mit Erreichbarkeiten. Wir wollen, dass die Krankenhäuser sich stärker spezialisieren, Schwerpunkte bilden. Das heißt, welche Krankenhäuser geben vielleicht eine Leistungsgruppe ab? Die Kardiologie, nehmen dafür mehr die Orthopädie und kümmern sich darum. Und das war bisher eher schwierig, weil dahinter keine Budgets standen. Jetzt würde dahinter auch ein Vorhaltebudget stehen, dass man mittauscht. Und damit ist auch ein Anreiz, ein ganz neuartiger Anreiz, nicht dieser Mengenanreiz, sondern ein Anreiz, in einen Tauschhandel einzutreten zwischen Krankenhäusern, damit sie sich fokussieren, damit sie dann auch in einer Leistungsgruppe hohe Fallzahlen erreichen. Also es ist genau das Ziel. Deshalb konnte ich da wunderbar mit leben.
Wir haben in der strengen Corona-Zeit Freihaltepauschalen gesehen im Gesundheits- und Krankenhaussystem. Krankenhäuser wurden dafür bezahlt, dass sie Betten freigehalten haben. Und es hat sich gezeigt, dass das für manche Krankenhäuser auch ein Fehlanreiz war, mehr freizuhalten als nötig, weil sie dafür gut bezahlt wurden. Bietet die Vorhaltepauschale auch so eine Möglichkeit, Leistungen eher nicht zu erbringen, sondern nur die Möglichkeit dazu aufrechtzuerhalten?
Ja, Herr Beißer, genau das ist so die Sorge des Gesundheitsökonomen, der ja immer in so Anreizen denkt. Und man kann ja sich das am besten immer verdeutlichen, wenn man ins Extrem geht. Also man versucht jetzt so in Gedanken, ein Gedankenexperiment zu machen, was wäre denn, wenn man nur Vorhaltepauschalen bekäme, also 100% des Budgets und gar keine leistungsorientierte Vergütung mehr, dann hätte ich schon die Sorge, dass man als Krankenhaus das Vorhaltebudget nimmt und den Willen zur Leistung nicht mehr so stark zeigt. Das kann dann zu Wartelisten führen. Ja, dass einfach man sagt, naja, jetzt machen wir das mal ganz gemächlich und wir haben ja unsere Erlöse und wenn da Patienten kommen, dann schaffen die ja nur Arbeit, aber keine Erlöse. Und solche Modelle gibt es auch weltweit. In Spanien zum Beispiel hat jede Klinik so ein eigenes Vergütungsmodell. Das ist da sehr individuell geregelt und da finden Sie alle Modelle und auch so eins. Ja, und tatsächlich, dort wo das Krankenhaus einfach so ein Budget bekommt, haben Sie dann enorme Wartelisten. Und das sollten wir tunlichst vermeiden. Deshalb sind auch Modelle, wo man jetzt, wie vorgeschlagen wird, von verschiedenen auch Verbänden, zum Beispiel Selbstkostendeckung einzuführen, das wäre fatal. Also für die Patienten wäre es fatal, für die Belegschaft jetzt nicht unbedingt, aber die Patienten müssten dann eher warten auf Behandlungen. Deshalb braucht es eine gute Mischung. Also weder 100% hier einfach Budget und keine Leistungsorientierung, noch eine reine Leistungsorientierung. Und wir haben jetzt so eine Mischung von 60-40, also 60% ist weiterhin Leistungsorientierung, also DRG-basiert. Und 40% ist Vorhaltefinanzierung, darunter auch das Pflegebudget subsumiert. Ja, das sind sozusagen Erlöse des Krankenhauses, die unabhängig von der Menge kommen. Und das sollten wir mal ausprobieren. Ja? Da muss man vielleicht auch dann mal nach einer Weile schauen, wie ist es denn? Welche Folgen sehen wir denn? Wird der Leistungsanreiz zu gering, muss man vielleicht nochmal neu gewichten. Oder auch in der andere Richtung müssen wir noch mehr den Leistungsanreiz runterfahren.
60-40, also die künftige Verteilung auf etwas längere Sicht. Und auf etwas längere Sicht wird das auch, wie Sie vorhin sagten, budgetneutral alles sich ausgehen sollen? Oder wie sind Ihre Annahmen?
Also in der Regierungskommission haben wir das Ziel, Konzepte zu entwickeln, wie man eben die Krankenhausversorgung umgestalten kann, effizienter auch gestalten kann und auch patientenorientierter. Und da ist immer in dem Vorschlag jetzt hinterlegt, dass man durch Umverteilung neue Anreize schafft. Und wenn es tatsächlich gelingt, diesen Mengenanreiz zu reduzieren, dann wäre ja eigentlich das Ergebnis, dass man irgendwann auch weniger Fallzahlen in den Krankenhäusern sieht, also stationäre Fallzahlen. Und dass das jetzt auch nicht abwegig ist, wenn Sie mal international vergleichen mit anderen Ländern, wo wir überall deutlich geringere stationäre Fallzahlen als in Deutschland haben. Da ist Deutschland Weltmeister, was diese Krankenhausfälle angeht, ist da ja auch einiges drin. Und das hat dann auch keine das hat auch nicht zur Folge eine Patientengefährdung, ne, wenn man zu wenig behandelt. Insofern glaube ich, dass wir dadurch schon mittelfristig sehen können, wie wir weniger stationär behandeln, aber vielleicht dafür mehr ambulant. Vielleicht darf ich nur eins dazu fügen. Ist es nicht Ihre Frage gewesen, aber ich will auch ergänzen, dass wir keine Aussage machen, wie wir kurzfristig das Kostenproblem der Krankenhäuser, dass also die Energiekosten so stark gestiegen sind, die Personalkosten so stark gestiegen sind, dafür haben wir jetzt, das ist nicht die Lösung, weil das ist ein kurzfristiges Problem. Unser Vorschlag wird erst mittelfristig eine Wirkung entfalten.
Und Sie haben gerade schon noch das dritte große Stichwort angesprochen, das ich mir auch notiert hatte, die Ambulantisierung, die stärkere Betonung oder die Umschichtung von Behandlungen, Krankenhausbehandlungen, die nicht mehr stationär mit einer Nacht oder zwei oder drei im Krankenhaus stattfinden sollen, sondern ambulant. Und wie das in anderen Fällen auch schon viel stärker, in anderen Ländern viel öfter der Fall ist als in Deutschland bisher. Dazu vielleicht noch ein Wort, weil hier stellt sich auch die Frage nach der Bezahlung, weil dann die Krankenhäuser ja mit den niedergelassenen Fachärzten in Konkurrenz treten, logischerweise. Werden die dann besser bezahlt oder anders bezahlt als die Fachärzte?
Also wenn wir ambulantisieren wollen, heißt es ja in der Regel, wir wollen aus dem stationären Bereich Fälle in den ambulanten verschieben. Das bedeutet konkret, dass die Krankenhäuser auch einen Großteil ihrer Erlöse dann nicht mehr stationär erhalten. Und allein wenn die Krankenhäuser, sage ich mal, 5% oder auch 10% weniger Erlöse hätten, und das ist ungefähr zurzeit auch jetzt noch als Folge der Pandemie der Fall, dann kommen die in extrem große wirtschaftliche Schwierigkeiten. Auch das erleben wir gerade so ein bisschen. Und deshalb brauchen wir da eine Übergangszeit. Deshalb glaube ich, wir sollten, wenn wir über eine ambulante Vergütung reden, das ist dann auch das Stichwort Hybrid-DRG, was so in der Runde ist, schon erstmal aus Krankenhaussicht sagen, dann vergüten wir das etwas höher, als vielleicht langfristig nötig ist. Und das konvergiert dann auch auf ein geringeres Niveau, sodass die Krankenhäuser noch die Möglichkeit haben, sich da schrittweise umzustellen. Denn da müssen die zum Beispiel auch ambulante Infrastruktur aufbauen. Sie müssen auch das Personal, sage ich mal, so schulen, dass die eher ambulant denken, weniger Kosten produzieren, wie das dann durch die ganze Gerätschaften auch im Krankenhaus häufig immer mal der Fall ist. Und dafür brauchen die eine gewisse Zeit. Es geht auch über Jahre wieder, sodass ich denke, wir sollten durchaus mit einer großzügigen ambulanten Vergütung starten, aus Krankenhaussicht jetzt, aber dann einen klaren Pfad vorgeben, in wie vielen Schritten das dann konvergiert auf geringere Erlöse im ambulanten Setting.
Die dann irgendwann auf dem gleichen Niveau liegen wie für den Facharzt, der das gleich in seiner Praxis macht?
Ja, und da kommt dann der nächste Punkt. Also kann es sein, dass dann das Ziel ist, die fachärztliche Vergütung in den Praxen zu nehmen, also dieser berühmte EBM, ja, als Vergütungssystem. Und da hängt es davon ab, in welche Komplexität diese Erkrankungen haben, die ehemals stationär waren und dann eben ambulant behandelt werden sollen. Es ist wahrscheinlich, dass da doch höhere Komplexität dahinter ist, weshalb man es ja auch im Krankenhaus gemacht hat. Man konnte das nur nicht richtig ambulant abrechnen. Da hat man gesagt, dann machen wir das über Nacht und wir haben die typische Krankenhausvergütung DRG. Und also das könnten Patienten sein, die sind älter, die sind vielleicht, haben mehrere Erkrankungen, da können mehr Komplikationen passieren. Das möchte vielleicht auch die Facharztpraxis gar nicht in ihrer Praxis behandeln. Ja, manche schon, aber manche eben sind auch mit hohem Risiko verbunden und sehen das lieber im Krankenhaus mit den Möglichkeiten, bei Komplikationen einschreiten zu können. Also was will ich sagen? Es hängt dann davon ab, wie komplex diese ambulanten Fälle sind. Und wenn die komplexer sind, müssen sie auch besser vergütet werden als jetzt die reine ambulante Vergütung in den Praxen wie bisher. Aber es ist halt noch weniger, als man stationär früher im Krankenhaus bezahlt hat, sodass es insgesamt natürlich eine Entlastung ist für die Beitragszahler der Krankenkassen.
Es ist eine große Baustelle und die Reform des Krankenhaussystems ist vielleicht überhaupt nie abgeschlossen, sondern man wird immer in die eine oder andere Richtung justieren müssen. Wird die Reformkommission eine Dauereinrichtung?
Also es ist zumindest kein Ende definiert und insofern harren wir der Dinge, was alles kommt. Ich kann Ihnen sagen, wir haben unheimlich viele Themen auf der Agenda. Schon allein, wenn Sie den Koalitionsvertrag anschauen, finden Sie viele tatsächlich auch sehr interessante Themengebiete, angefangen bei der Notfallversorgung, wie ich die organisiere. Und wir werden uns da im nächsten Jahr intensiv mit befassen, solange man eben sagt, wir wollen euch hören. Und ich bin da guter Dinge, dass wir auch weiter Vorschläge machen, die dann öffentlich diskutiert werden sollten.
Herr Ogurski, für den Zwischenstand jetzt schon mal vielen Dank. Und im Advent geht es ja darum, dass wir uns freuen am Licht, das ins Dunkel wieder zurückkommt. Sie haben jetzt auch jede Menge Licht in die Reformvorschläge gebracht. Dafür herzlichen Dank und Ihnen frohe Feiertage und allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, ob Sie uns nun vor oder nach dem Fest gehört haben, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Im nächsten Jahr hören wir uns wieder. Herr Ogurski, vielen Dank, machen Sie es gut.
Ja, Herr Balzer, vielen Dank für das Gespräch. Tschüss.